ich sammle sehr viel Material. Also ich lebe ja von der Wirklichkeit und setze sie um, übersetze sie wieder, verdichte, mache Schnitte, mache neue Zusammenstellungen, um die Wirklichkeit zu erkennen. Das ist die Wirkung von Bildern. Jedenfalls habe ich das an einer Ausstellung mal erlebt im Wald, im Ruhestein, wo wir Umweltplakate an Wäscheleinen aufgehängt haben vor den sterbenden Riesen und die Leute erstmal die Riesen gesehen haben durch die Bilder. Ich sammle sehr viele Bilder, die ich natürlich auch im Kopf speichern muss, sonst gibt es ja kein so ein super Archiv. Und ich will bewusst auch natürlich anknüpfen immer an Wirklichkeit in Form von bekannten Bildern, von bekannten Slogans, von Werbesprüchen. Und dann kombiniere ich das und daraus entsteht nachher das neue Bild, aber es gehört immer der Betrachter dazu. Es ist wie eine Art Drei-Komponenten-Kleber. Man hat ein Bild, man hat in der Regel einen Text, beides passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Und zusammenbringen muss es dann der Betrachter in seinem Kopf. Aber dann nur eignet er sich's an. Also ich will nicht den flüchtigen Betrachter, der über alles hinweghuscht, den oberflächlichen, sondern ich brauche schon Mitarbeit, weil nur das, glaube ich, auch zum Besitz bei den Medien dann führt.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten und letzten Stunde der Sendung Lange Nacht mit Klaus Steck, dem bekannten Plakatier, wenn ich das mal so, vielleicht ist das eine neue Berufsbezeichnung für Sie. Aber es ist so, Herr Steck, Sie sind ja wegen Ihrer Plakate nun wahrlich nicht nur national, sondern international bekannt. Und Sie sagten eben, Sie leben von der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit, gerade jetzt, ist ja in den Jahren eigentlich immer schlechter geworden, wenn man das mal so sagen darf, bedrohlicher auch geworden. Und Stichworte wie Trump oder auch EU, die möglicherweise gerade wegen der neuen Ostmitglieder wie Ungarn oder Polen auseinanderzubrechen droht. All dieses wird Sie ja sicherlich auch nach wie vor beschäftigen. Wie ist eigentlich für Sie als SPD-Mitglied damals, als Gerhard Schröder diese heldenhafte Tat vollbracht hat, eine Abstinenz Deutschlands am Irakkrieg durchzudrücken? Er hat ja damals gesagt, wir sind nicht so verrückt, um uns auf ein solches Abenteuer einzulassen. Während Frau Merkel damals ja auch schon gegenüber dem jüngeren Bush die Solidarität.
Naja, es gibt ein Interview in der Washington Post, wo sie gesagt hat, wenn ich Kanzlerin wäre, dann würden wir uns natürlich in die transatlantische Gemeinschaft voll einbringen. Gehört zu den, glaube ich, wenigen Dingen, wo man mal von sich aus auch sagen kann, da hat man ein bisschen was, bin ganz bescheiden, ein bisschen was mitbewirkt. Und zwar, ich hatte immer so ein Frotzel Verhältnis zu Gerhard Schröder und bin mal bei einer Veranstaltung, was war für eine Wahl, eine große Rede gehalten in der Dortmunder Westfalenhalle und habe gesagt, Gerhard, was du heute gesagt hast an wirklich, wie sagt man heute, Essentials.
War das die Basta-Rede?
Nein, das war eine Wahlkampfrede. Persson, der schwedische Regierungschef, hatte vorher gesprochen und es war eine glühende sozialdemokratische. Da habe ich gesagt, Gerd, was du heute gesagt hast, unterstreiche ich jedes Wort. Worauf er sagte, das befürchte ich. Also war schon wieder alles offen. Und da habe ich gesagt, wenn der Wahlkampf vorbei ist, vielleicht sollten wir aber doch mal ernsthaft noch mal reden. Und die Wahlen waren vorbei, hatte gewonnen. Und er erinnerte sich, dass wir reden wollten. Und ich natürlich. Dann trafen wir uns da im Kanzleramt und seine erste Frage, der war ja auch ein praktischer Mensch, was liegt an?
Also um das einfach von der Zeitabfolge einzusortieren, das erste war 98, ja, als er Kanzler
das
wurde.
Das war die erste.
Und die Wahl 92 hat er ja wegen Irak im Wesentlichen.
Nein, Moment mal, das war 2003.
2002, natürlich.
2003, ja. Das stand Irak an. Ja. Und dann fragt er, was liegt an? Ich sage, na, Irak. Dann praktisch wie er war, sagte er, dann ruf doch mal 20 Leute zusammen, von denen du glaubst. Da war noch der Dieter Lutz, der komischerweise in der Nacht dann, als wir gemeinsam da die Leute ansprechen wollten, starb. Das für mich nach nicht erklärlichen Gründen. Und dann hatten wir 20 Leute beisammen, also von Christa Wolf, Günter Grass, zwei Verfassungsrichter. Also wirklich ein intellektuellen, aber praktisch intellektuellen Querschnitt. Den hatten wir da zusammen.
Gab es Pro und Contra?
Erstmal alle hatten sofort alle Termine, die sie hatten. Es war angesagt für den nächsten Montag. Versuchen Sie mal, Leute, die nicht unbekannt sind, 20 Leute auf einen Termin zu kriegen. Aber alle wussten, das ist jetzt wichtig. Und es gab ein ernsthaftes Gespräch. Er hat uns auch von seinen Sorgen erzählt, dass die kleinen Staaten sagen, wir können uns nicht mit den Amerikanern anlegen, wir müssen da irgendwie mitspielen. Herr Fischer war schon, wie es hieß, auf der anderen Seite. Da gab es einen Botschafter Kroborg, der warnte auch davor, wir können nicht die Beziehung zu Amerika aufs Spiel setzen.
Ja, der war Botschafter vorher in Amerika und war
jedenfalls, es gab eine starke Front politisch, erstaunlicherweise auch durch Fischer von den Grünen. Also wir müssen da mitmachen. Und dann hat er uns seine ganzen Probleme auch geschildert. Und wir haben gesagt, also wir waren ja keine, in dem Sinne keine, nur für den Abend, wenn man so will, eine verschworene Gemeinschaft.
Nochmal nachgehakt, war das unisono? Waren alle derselben
Meinung? Die waren alle der gleichen Meinung. Also da war nicht einer, der und ganz verschiedene Leute, die ich auch nur teilweise flüchtig kannte. Ich weiß nicht, Bischof Marx sollte noch kommen, den wollte der Lutz anrufen, hat ihn offenbar nicht erreicht. Und wir haben klar gesagt, also wenn du da mitspielst, wenn du wirklich uns da in den Krieg mitführst, dann kannst du, sag mal, mit uns, Gott, frage dich, wer waren wir? Aber du kannst mit uns nicht mehr rechnen. Dann ist das wirklich der Bruch. Das war eindeutig. Also da gab es dann kein schön Rumreden. Und am nächsten Tag hielt er die berühmte Rede in Goslar. Und da hat er dann klar gesagt, wir werden uns an diesem Irakkrieg nicht beteiligen. Nun wollen wir uns nicht überschätzen. Aber er hat selber gesagt mal, das habe dann doch nachher den Ausschlag gegeben. Nicht waren wir die Leute, die ihn jetzt überredet haben oder überzeugt haben, sondern er war auf einer Schiene, wo er ja offenbar noch unentschlossen war.
Er hatte Zweifel, ja.
Er hatte Zweifel, die anderen mussten ja nicht alle Unrecht haben. Und die da warnten. Das sind so die Dinge, wo ich sage, da lohnt es sich. Für mich ist Sozialdemokratie das äußerste an Altruismus, was man anderen zumuten kann. Ich glaube aber auch muss. Also nur abwarten, nur jammern, nur klagen, am Wegesrand stehen immer und in der Zirkusarena sitzen und den Daumen mal heben und mal senken und eigentlich bei den Artisten auf dem Seil warten, wenn er nicht auf der Hinfahrt abstürzt oder dann hoffentlich noch auf der Rückfahrt. Also diese Art von dieser Politikverachtung auch, die ja oft sich darin ausdrückt, die habe ich immer abgelehnt. Ich habe mich immer bei den Sägespänen in der Arena viel wohler gefühlt, wollte ja auch als Kind immer Zirkusdirektor werden, was mir ein bisschen in der Akademie nachher gelungen ist.
Darauf kommen wir gleich, Herr Steck. Es gab mal einen Bundeskanzler, ich denke, das war Ludwig Erhard, wenn ich mich nicht sehr täusche, der hat Künstler als Pinscher bezeichnet. Er hat damit im Grunde genommen sehr auf drastische Art und Weise die ganze Verachtung und Abneigung gegenüber den Spinnern oder Künstlern, die es ja auch in ihrem Gewerbe gibt, das ist klar, gibt es überall, hat er zum Ausdruck gebracht. Wie sehen Sie aktuell eigentlich das Verhältnis von Künstlern zur Politik oder von Politikern zu Künstlern?
Also es gibt immer Leute, die sich wirklich auch einmischen mit ihren Möglichkeiten. Ich bin gerade im Gespräch mit Wolfgang Tillmanns. Diese Plakataktion gegen Brexit in London gemacht hat. Es gibt das Zentrum für politische Schönheit, wieder ganz andere Akteure, viele Aktionisten, die man noch gar nicht kennt. Und dann gibt es die Stockkonservativen irgendwie. Es gibt auch reaktionäre Künstler irgendwie. Habe ich in der Akademie auch einige erlebt, wo ich sage, Moment mal, für die spreche ich offenbar hier auch. Und mache hier meine Arbeit.
Das
ist nun mal, wir kämpfen doch alle für die Vielfalt. Na klar gehört das dazu. Die Ränder dürfen bloß nicht in der Demokratie zu stark werden. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Und die Mitte ist natürlich erstmal nichts groß Attraktives. Machen Sie mal einem 17-Jährigen klar, dass der Kompromiss, der im Gemeinderat mühsam gefunden worden ist, dass der ja der Höhepunkt der Demokratie sein kann. Ich glaube auch, dass meine Satire hat ja auch eine Funktion, hoffentlich ein Ferment der Demokratie. Ich glaube, ich habe das öfter schon gesagt, das Schlimmste, was der Demokratie passieren kann, ist, wenn sie an Langeweile stirbt. Also diese Teflon-Situation, die ja oft, also Frau Merkel wird ja oft auch mit einer Teflon-Falle verglichen, ohne ihr jetzt zu nahe zu treten. Aber diese Watte-Geschichte, diese Nebel, das sind ja alles Bilder, die leider zutreffen. Und was sie geschafft hat, das Land ist sehr unpolitisch geworden. Und wer politisch agiert, macht sich vor allen Dingen in der Kunst auch verdächtig. Der Kunstfreund mag nicht, dass die Kunst sich politisch in irgendeiner Form engagiert. Ausnahmen immer gibt es, auch Galeristen und Museumsleute, aber Sammler. Aber der Großteil sagt, die Kunst soll für das Schöne da sein. Aber dass das Schöne der Glanz der Wahrheit ist, sind wir wieder, drehen wir uns im Kreis und sind doch wieder bei einem lebendigen Leben. Und die Kunst gehört dazu. Für mich ist die Kunst auch ja, eine nicht Erholung, oder wie manche sagen, Lebensmittel, das Ding so als.
Ja, klar.
Dann muss man manchmal, hat man ja auch hart zu beißen.
Ich würde ganz gern auf den von Ihnen vorhin schon zweimal oder dreimal zitierten Kurt Tucholsky zurückkommen, gerade in diesem Zusammenhang. Sie selbst sind ja, wir haben es bisher in dieser Sendung noch nicht erwähnt, Sie sind ja voll ausgebildeter Jurist, waren auch tatsächlich in diesem
Beruf tätig. Ich bin immer noch als Anwalt zugelassen. Ne? Ja.
Genau. Soldaten sind Mörder. Das ist ein Reizwort von Kurt Tucholsky, wo er im Grunde, Sie würden wahrscheinlich sagen, hier ist die Grenze der Satire erreicht oder noch überzogen.
Natürlich.
Es war ja ein Weckruf.
Ja, natürlich. Man muss alles wirklich in seiner Zeit sehen.
Also von der Wirkung her.
War's auch das Weckruf, deutsche Arbeiterplakat, was wir zitiert haben, muss man in seiner Zeit sehen.
Ja.
Ein Weckruf ist noch was anderes als jetzt ein stabiles Urteil. Teile dann, als wenn ich sage, Soldaten sind Mörder. Also wenn ich mir die Bundeswehr anschaue, dann sage ich mir, auch selbst ich sage, sie muss demokratisch sein. Und wenn da Leute meinen, in so rechtsradikalen Mäntelchen da unterzuschlupfen, das geht nicht. Sie muss demokratisch befehligt werden, das ist ja verständlich. Aber na, ein Land ohne ist eine schöne Vorstellung. Und bin auch nicht im klassischen Sinne ein Pazifist. Weiß, dass bestimmte Dinge verteidigt werden müssen. Na klar, was denn sonst? Auch notfalls mit der Waffe irgendwie. Was wollen sie denn machen, wenn angenommen jetzt diese Elitären, wie sie sich nennen da, na, die haben Schusswaffen irgendwie. Da würde ich aber sagen, Moment mal, diese Waffenscheine sollte man aber schleunigst überprüfen. Also wir wissen es ziemlich genau. Aber auch, sagen wir mal, was wollen sie denn machen gegen militante Salafisten? Wollen sie die mit der offenen Brust begegnen und sagen, ich bin unschuldig, tu mir nichts bitte? Also wir haben leider immer wieder auch Situationen, ja, wo man zumindest daran denkt, das Militär in irgendeiner Form zu nutzen. Und wohl dem Land, wo die Soldaten niemals zum Einsatz kommen. Aber die Welt ist nicht so. Und da bin ich dann mehr auf der Seite derer, die sagen, also alles wunderbare Träume. Aber die Realität sieht anders aus. Und ich bin dann immer jemand, der, glaube ich, noch immer so eine Bodenhaftung bewahrt hat. Wie Polizei. Ich hatte die Chance, Polizeipräsident einer süddeutschen Mittelstadt zu werden. Als ich Examen gerade gemacht hatte, da hatte die SPD damals das Zugriffsrecht auf den Posten und sie suchten jemanden. Wäre mein Leben ganz anders. Ich verteile die Polizei. Natürlich nicht die Prügelperser, die es unter Polizisten gelegentlich auch gibt. Aber haben sich mal so eine Pegida-Veranstaltung angeguckt, was die sich bieten lassen müssen, bespucken lassen müssen, bepöbeln lassen müssen, wie viel Gewalt. Ach, sag mal, was sind wir für eine Gesellschaft, wo Sanitäter und Rotkreuzleute, die zu einem Unfallort gerufen werden, damit rechnen müssen, angegriffen zu werden. Das ist doch unerträglich. Also muss man diese Leute, die wird man auch nicht durch fromme Gebete und Gesänge dazu bringen, davon abzuhalten. Und deshalb, Sie merken schon, also mein Adrenalinzustand kommt bei bestimmten Themen schon in Wallung. Yeah. Aber eben auch, weil ich merke, dass, ich habe einen Begriff irgendwie. Wir haben sehr viel auch Toleranzgerede, dass sich umgekehrt Feigheit, dass sich aus Toleranz tarnt. Das finde ich schrecklich. Deshalb bin ich auch, ich bin dagegen, dass Schöffen Kopftücher tragen bei Gericht. Ich will überhaupt nicht das Religiöse, dass das wieder so eine Überhand bekommt. Das ist ein Signal, wenn jemand meint, er muss auch im Gerichtssaal das Kopftuch tragen als Schöffe. Bin ich voll dagegen. Und ja, da gibt es ein paar auch Überlappungen mit, auch dann mal mit anderen Parteien. Die CDU sind doch nicht meine Feinde. Das sind meine Gegner in der Regel. Aber ich bin mit dem Herrn Neumann, damals den Kulturstaatsminister, der mein Chef, wenn man so will, war. Die Akademie bekam das Geld von ihm. Ich habe die Laudatio zu seinem 70. Geburtstag gehalten. Wenn mir das vor 20 Jahren einer gesagt hätte, ich sagte, du bist verrückt. Nein, ja, das ist möglich. Das muss auch möglich sein.
Herr Steck, wir müssen jetzt mal ein bisschen Musik einspielen, damit Sie auch ein bisschen wieder runterkommen, ehrlich gesagt, aus Fürsorge.
Das ist
wobei das kein
Fürsorge
Thema,
ist ein wunderbares Wort in meinem Zusammenhang.
Genau. Wobei das natürlich in diesem Zusammenhang auch ein sehr nachdenkliches Lied ist von Wolfgang Niedecken, von Bab. Das haben sich gewünscht. Kristallnacht.
Seele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Doch die alles, was anders ist, stört, die mit dem Strom schwimme, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum. Der bis höchstens ein Zett in der Schnee und fällt lallend Verlässlichkeit um. Na und Kristallnacht. Für jetzt wie ein Genie, weil er Auswehe pulverisiert und verkölft ihr in Klaustrophobie. In der Kristallnacht. Währenddessen kommt Platz wie dich und maskiert hüpfen im Borgesicht. Sammelt Stechen, schliebet Metz auf die, die schon verbest, Brot der Lynchmob für jüngste Gericht. Und zum Laden noch flüchtig verdäumt, die Galeeren schon längst umerdacht. Wie dem Hafen ob Sklavengewalt, ob der Schrott aus dem ungleiche Kampf, wo ist der Kristallnacht. In barbarische Gier noch Profit, Hosianna und kreuz ich den Rücken.
Ich habe immer diesen Spagat gut gefunden zwischen Kunst und Politik. Also auch in der Kunst dann richtig arbeiten und in der Politik sich engagieren, sich einmischen. Und ich fühle mich wohl in einer Vernissage, aber dann nicht so lange. Und wenn ich auf einem Parteitag bin, denke ich, wann ist die nächste Vernissage, wo ich mich davon wieder erholen kann. Also das Einseitige war nie mein Thema.
Die Galerie in Heidelberg ist sowas schon wie eine Touristenattraktion geworden. Sie gehört schon wieder Besuch auf dem Schloss für viele Touristen dazu, bei Ihnen vorbeizukommen.
Nein, der Tourist ist viel einfältiger, als man dann doch denkt.
Tatsächlich?
Er geht nur die Hauptstraße hoch und runter und ich bin in einer Nebenstraße. Also da finden Sie kaum jemand, während auf der Hauptstraße sich die Leute auf die Füße treten. Also der Mainstream ist schon ein Phänomen, nicht bloß was das Fernsehen anbelangt. Und ich bin aber jemand, der dann auch ganz bewusst also die Nebenstraßen begeht und die Nebenstraßen illustriert und sie ausbaut. Ich habe mir immer den Luxus einer eigenen Meinung geleistet, von Kindheit auf. Ich liebe das Risiko, also mal auch gegen die Mehrheit. Wenn ich recht bedenke, bin ich leider sehr oft bei den Minderheiten gegen die Mehrheit, auch in der eigenen Partei. Aber das hat mich nie gestört. Das hält einen, wie man so ein bisschen salopp sagt, auf Trab. Also man kann bei der Beschäftigung mit Kunst jung bleiben. Das habe ich übrigens erfahren. Also wenn ich die Kunst nicht hätte, wäre ich vielleicht wirklich ein Grießkram geworden. Also ich bin ein Prototyp des Protestanten, der protestiert, nicht provoziert, das ist wieder was anderes, protestiert und sehr offensiv auch dann die Themen angeht, um die ich mich kümmere, für mich zunächst einmal und dann, wie ich hoffe, auch für andere. Und das hat mir schon so eine Sonderstellung beschert. Zumindest kann man sich auf mich verlassen. Und in einer Zeit, wo alles schwankt und wankt, ist das einiges, was ich mir bewahrt habe und an dem ich auch arbeite. Also nicht, keine Verfügungsmasse, auch nicht abrufbar für die eigenen Leute oft nicht, sondern zäh ein Ziel verfolgen. Und das ist nun mal Frieden und Gerechtigkeit, wenn man die beiden großen Begriffe in die Arena werfen will. Und mit der Gerechtigkeit hapert es. Und wir sehen, wie fragil der Frieden ist.
Herr Steck, Touristen sind einfältiger, als man denkt. Sie provozieren nicht. Haben Sie das alles ironisch gemeint?
Ja, das war schon ein bisschen verkürzt. Also wenn Sie wirklich in Heidelberg, wenn ich dann das halbe Jahr da in der Regel jetzt natürlich auch wieder lebe.
Sie wechseln zwischen Berlin und Heidelberg.
Ich lebe immer noch, wechseln zwischen Berlin und Heidelberg und sonst wo. Ich habe immer noch viele Ausstellungen und ich kann mich vor Einladungen kaum retten. Aber die Touristen haben mich nie gestört. Manche denken ja, die seien also jetzt eine Bedrohung irgendwie. Auch als ich mein Büro am Pariser Platz hatte in Berlin, vom Brandenburger Tor, das ist ja nur auch ein Touristentreffpunkt. Nein, sie sind manchmal, ich bin ja selber gelegentlich Tourist. Ja, sollte gar nicht abfällig sein. Ich wollte ja nur deutlich machen, dass ich auch nochmal die Nebenstraßen suche, die Nebenwege gehe. Und ich brauche keinen Stadtführer, sondern ich informiere mich vorher, wenn ich wirklich was sehen will. Und dann gehe ich dahin und nicht, was mir jetzt ein anderer dann, das kann hilfreich sein, ein anderer vorschlägt, aber muss nicht sein.
Aber Sie haben ja die Touristen auch angelockt, als Sie Ihre, und ich glaube, das war wohl von Christo auch die erste Verhüllungsaktion des Heidelberger Schlosses nämlich, als Sie das initiiert haben. Das war ja auch eine Operation, die hätte auch ganz gut daneben gehen können, zur Freude von Touristen, die da vielleicht vorbeikommen.
Oh ja, also das war schon, Sie spielen da an auf das Intermedia 69, haben wir das genannt, ein großes Kunstfestival. Auch wieder, der Kunstverein macht da so eine langweilige Ausstellung zu seinem 150. Jubiläum. Und man sagt, passiert da ganz was anderes in der Welt im Augenblick. Und dann bin ich wieder jemand mit einem Freund, haben wir gesagt, dann machen wir doch das, was wir vermissen. Nicht wieder die anderen bloß schimpfen, warum das nicht machen, sondern wir versuchen das. Versuchen. Man kann immer scheitern. Aber es nicht versucht zu haben, ist für mich strafbar. Also haben wir es gemacht und dann haben wir Christo gelockt mit dem Schloss. Und dann haben wir erstmal gemerkt, was für eine Dimension das Schloss hat. Dann sind wir schnell davon wieder abgekommen. Die Leute haben gesagt, Gott, das will, wenn sie da die Planen davor machen, dann kann das vielleicht ein Teil einstürzen und was alles.
War das die Übung für die Reichstagsverhüllung?
So, naja, nachher hat ja viele andere noch. Aber in Deutschland war das die erste. Ja. Dann, unser Hauptpartner war die Feuerwehr. Also, wie gesagt, das geht nicht und das geht nicht. Dann wollten wir ein Studentenhochhaus nehmen, sagen, da entsteht so eine Hitze dann darunter, da müssen die alle raus. Also dann haben wir das Amerika-Haus, so hieß das damals, gefunden. Ein überschaubares Haus. Und trotzdem war das so riesig. Und er hatte aber die erste Verpackung, damals sagte man noch Verpackung, in Bern die Kunsthalle. Das hatte er professionell Leuten machen lassen. Er wusste gar nicht so richtig, wie das geht. Deshalb taucht das in seiner offiziellen Werkbiografie.
Hat nicht stattgefunden.
Findet nicht statt.
Ja.
Es war auch toll. Und es war trotzdem ein 3-Tage-Festival. Und die Leute damals auch missverstanden Kreativität mit Zerstörung. Also in dem Clubhaus, wo wir dann nachher die Schäden besichtigten, waren Herzchen eingeritzt in die Furniere. Die Immendorf hatte die Thermopenscheiben, die riesigen, mit einem Flugplatz mit Wasserglas beklebt, sodass wir alle Scheiben auswechseln mussten. Auf dem Amerika-Haus hatten wir unbedacht, das war ein Schieferdach, die Schieferziegel zertreten. Also wir standen da mit einem Riesenberg von Schulden. Und dann bin ich hin zu den Künstlern, die ich so kannte, und sage, Beuys, Vostell, Polke, Dieter Roth, ihr müsst mir jetzt helfen, ihr müsst mir was machen, Objekte. Und dann haben wir die dann, erstmal liefen sie auch nicht so gut, aber verkauft und dann einigermaßen wieder. Aber es war wieder ein Riesenrisiko. Es kamen trotzdem 3.000 Leute waren gekommen.
Wie passte das zu Ihren künstlerischen Ambitionen, ich behaupte es jetzt einfach mal, doch zu provozieren durch Ironie, in diesem Fall zu verstecken oder zu verhüllen? Oder ist Ihr Ansatz der, dass man sagt, erst durch die Verhüllung wird die Form richtig sichtbar?
Ja, so schön ausgedrückt. Aber das war jetzt einfach nur mal auch wieder ein Kontrapunkt setzen in der Touristenstadt. In der, weiß nicht wo, die Romantik angeblich überall schwebt.
Jeder verliert sein Herz dort.
Sein Herz verliert. Und die wunderbare Neckarbrücke, die ich, wenn ich in Heidelberg bin, fast jeden Tag einmal da drüber laufe. Also auch Heidelberg war und ist für mich auch immer partiell ein Ruheort. Also ich brauche immer den Ausgleich. Also nur in Heidelberg, glaube ich, leben, stelle ich mir nicht so gut vor. Wenn man an die Stadt gefesselt wäre, wenn man alt ist oder was immer. Aber nur Berlin ist mir auch so. Ich war immer, hatte ein Glücksgefühl, nennen wir es ruhig so, wenn ich hier am Hauptbahnhof in den ICE stieg, Richtung Heidelberg, und in Mannheim wieder Richtung Berlin fuhr.
Also der heimatlose Steck?
Nicht heimatlos, sondern, ja, nennen wir es ruhig, ein bisschen Vagabundentum. Auch ein ruhelos. Ruhelos ist der richtige Ort.
Bis heute?
Bis heute, ja. Und ich habe immer so eine Vorstellung, die mich schreckt, die ich auch gern immer mir und anderen sage, noch wollen und nicht mehr zu können. Das ist für mich eine Schreckvorstellung.
Berlin. Wir müssen auf Berlin kommen. Uns bleibt noch ein bisschen Sendezeit. Wir sind in Berlin hier auch. Wir sind hier im Übrigen auch im Deutschlandradio. Und Deutschlandradio ist ja nach der Neugründung auch eine Fusion gewesen von Deutschland Senderkultur.
Wo ist es?
RIAS Berlin, ja. Kalter Kriegssender. Und Deutschlandfunk. Max Bill, den Sie vorhin erwähnt haben, ist ja einer, der hier im Haus auch sehr hoch geschätzt wird, weil er im Grunde genommen ja auch Deutschlandsender Kultur mit der Fusion gerettet hat. Wie ist das aus Ihrer Sicht
genau gelaufen? Naja, da müssen Sie mich aber mitschätzen.
Ja, das mache ich doch, ist doch
denn
klar.
Ich gehörte in diesem Falle, ich gehörte zu diesem kleinen Gremium. Bischof Falk war damals noch dabei. Ja. Ich erinnere mich an Konrad Weiß, Bürgerrechtler. Und noch andere, ganz kleines Gremium. Und wir haben gekämpft, eben auch wieder das, was erhalten werden sollte.
Was politisch unverdächtig war das ein Grund?
Weiß ich gar nicht mehr, sondern hatte ja von den Leuten, auf die man hört, auch die hatten mir gesagt, das ist erhaltenswert und das ist sinnvoll, dafür zu kämpfen. Und da hatte man wirklich in Bill und Fork, wie sie alle heißen, verlässliche Partner. Und die nette Frau Künzel, ich denke, die gibt es heute noch.
Das ist die Redakteurin unserer Sendung.
In der Sendung, ja, habe ich gehört, mit Freude. Also, dass da was weitergegangen ist. Ich bin doch, sagen wir mal, immer wieder zerstören und bewahren. Und ich habe jetzt eine Ausstellung im Augenblick, die mein alter Freund Gunter Rambo gemacht hat in der Provinz. Die wurde eingeleitet durch einen Vortrag von Batzenbrock. Hatte ich mir mal gewünscht. Das wunderbare Bonmot mal gesagt hat, wer weiß denn, ob nicht der Schnee von gestern, wird ja oft gesagt, das ist doch Schnee von gestern, Wer weiß denn, ob das nicht die Lawine von morgen ist? Großartiges Zitat.
Weiß jeder Skiläufer.
Ja, der hat dann über mich gesagt, der Steck ist ein Apokalyptiker. Da habe ich erstmal, Moment mal, was redet der denn hier, Apokalyptiker? Dann hat er es aber weiter ausgeführt und sagt, natürlich, alles Neue irgendwie. Das ist nicht der Endpunkt, die Apokalypse, sondern viele zementierte, wir reden doch oft von bleiernen Zeiten irgendwie. Und ich hätte Frau Merkel auch geraten, 3 Legislaturen sind genug. Die 4. von Herrn Kohl war doch furchtbar. Es gibt Situationen, wo man alles überdehnen kann. Und deshalb Apokalypse jetzt im Sinne von Zerstörung und Wiederaufbau. Da habe ich mich dann wiedergefunden, zu sagen, ich will ja nicht zerstören, ich will doch nicht nur angreifen, nur provozieren, sondern ich will, dass sich was verändert. Und da will ich auch beitragen. Ich will auch nicht bloß der Mahner sein, der da immer den Finger hebt irgendwie und dann guckt, wohin geht der Wind gerade. Sondern ich will beitragen, dass sich was ändert. Und eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, das wollen wir noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und gut, gerade die Frage jetzt, die sich hier anschließt, natürlich ist, ob diese Einstellung, die Sie haben, ich sage jetzt einfach mal ungeprüft Apokalyptiker, war das für Sie auch ein Motiv zu sagen, okay, ich übernehme die ja wirklich damals in große Schwierigkeiten geratene Akademie der Künste und baue sie dann, und das haben Sie ja mit Erfolg gemacht, nicht nur Sie, sondern sicher auch mit dem Kulturminister Neumann an der Seite. Ja. Dass das wieder wirklich zum Blühen gebracht worden ist.
Ja, also ein bisschen trifft das schon zu. Ich wollte das nicht. Ich wusste, wie viel Arbeit das ist. Ich war zwar im Senat vorher schon und hatte schon eine klare Vorstellung. Das ist ja ein Ehrenamt und trotzdem Vollzeitbeschäftigung. Und ich habe einen Verlag. Und wenn ich meinen Bruder nicht gehabt hätte in Heidelberg und meine Frau und wie sie alle heißen, die mich unterstützen, hätte ich diesen Job gar nicht machen können.
Sie haben ihn 9 Jahre lang gemacht.
Ich habe ihn 9, auch wieder zweimal wiedergewählt. Und die Satzung ließ eine erneute Wiederwahl die 4. nicht mehr zu.
Gott sei Dank.
Und das ist sehr klug.
Ja.
Das ist sehr klug. Also 3 Legislaturperioden generell, ich glaube, in welchem Job auch immer, sind gut, dass sie dann ein Ende finden, weil alles erstarrt auch darunter. Die Gewöhnung spielt sich ein, jeder kennt sich und alle Unarten, die auch werden plötzlich salonfähig und. Man wird auch nicht mehr kreativ besonders, sondern man macht seinen Job. Und ich wollte das nicht, weil ich auch ahnte, was da auf mich zukommt. Dann hatte ich den Fehler gemacht, und hatte mal in so einem Findungsgremium, dachte, wenn du im Findungsgremium bist, dann bist du schon mal, musst du nicht das selber machen. Schweinchen schlau, von wegen. Und dann hatte man so einen.
Aber Sie waren nicht der Einzige, der ins Visier genommen wurde, oder?
Was glauben Sie, wem wir alles gefragt haben? Und alle haben gesagt, nein, war mein Vorgänger, den ich sehr schätze,
Adolf Musch,
mein Freund, der hatte das Handtuch geworfen, ein halbes Jahr vor Ende seiner Dienstzeit. Und wir waren in einem, Sie haben es vornehm ausgedrückt, in keinem guten Zustand. Es gab Leute, die wollten es abwickeln, die sagen, also 300 Jahre sind nur wirklich genug. Es gibt viele Institutionen, die Ähnliches machen können. Und warum haben die 2 Häuser, warum bekommen die Geld so viel und. So, und dann wusste ich, was das bedeutet, da das zu übernehmen. Und hatte auch meine Frau, Verwandten, gesagt, Freunden gesagt, nein, ich mache das nicht. Und hatte aber in dieser Unterredung, also in diesem Findungstreffen, da sagten 2 Leute in so einer kleinen Dreiergruppe, also dann finden wir eben keinen. Da sagt er denn wahnsinnig, wenn wir jetzt hier mit der Mitgliederversammlung rausgehen und sagen, wir waren 90 Leute oder 100, wir haben aber leider wieder keinen gefunden, der das weitermacht. Dann habe ich gedacht, wenn so ein Zustand eintritt, dann bin ich sogar ich bereit zu kandidieren. Und das hat sich einer gemerkt und der hat organisiert unter den 6 Abteilungen und die haben sich verabredet, also wir wählen alle, da waren 2, 3 auch gute Kandidaten. Niemand macht doch die Kollegen schlecht. Wir werden immer mit Enthaltung stimmen. Und nach dem 3., 4. Wahlgang kam jemand an und sagte, du siehst doch, wie das hier weitergeht. Entweder machst du das wahr, was du damals gesagt hast. Hier wird keiner gewählt heute jetzt. Außer du trittst da jetzt an. Da war ich so erschrocken. Und da ich auch zu meinen Fehlern in der Regel immer stehe, habe ich gesagt, da habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dann mache ich das jetzt.
Ja, aber fühlt man sich da nicht auch geschmeichelt irgendwie?
Also die Situation war nicht zum Schmeicheln. Ich wusste natürlich in dem Augenblick, dass ich da jetzt auch in einer eigenen Falle mich verheddert hatte. Und dann
also wurde Sie mussten zu Ihrem Wort stehen?
Natürlich, habe ich gedacht, das mache ich dann. Also und dann wurde ich da sofort gewählt, mit großer Mehrheit. Und dann war meine jetzt auch Co-Vizepräsidentin, die Lene Hertling, die ja wirklich auch gut vernetzt ist und war in Heidelberg, in Berlin, Entschuldigung. Dann dachte ich, na gut, die hast du an der Seite. Und dann merkte ich aber sofort, die wollen jetzt erstmal von dem wissen, was ich. Mir war sehr schnell klar, also mit Arbeitsteilung und so, das ist alles schön gedacht. Und in meiner Not habe ich dann in die Kameras, war natürlich dann plötzlich ein nationales Ereignis, Abendschau, gesagt, was sind das eigentlich für Zeiten, in denen ihr schon Satiriker zum Präsidenten gewählt?
Das war in Ihrer berühmten Treppenrede.
Nein, das war nicht die Treppenrede, die Treppenrede waren andere Sachen, aber das waren einfach jetzt mal in die Kameras hinein. Das war auch, wenn Sie so wollen, meine eigene Rückversicherung, zu sagen, Junge, nimm das nicht zu ernst. Und versuch, ja, auch dich in diesen Job zu retten. Denn versuchen Sie doch mal mit der gleichen Mannschaft, stellen Sie mal vor, Ihr Funkhaus hier, keiner hört mehr, sagt, ach Gott, Deutschlandfunk, das war mal früher ganz gut und den Mitarbeitern ist es auch relativ egal, ob das noch gehört wird oder nicht. Hauptsache, die Gebühren fließen weiter. Jetzt versuchen Sie mal mit dieser Mannschaft, ohne jemand zu nahe zu treten, zumindest waren sie alle irgendwie beteiligt an dem Niedergang, jetzt die Leute so zu motivieren, dass sie sagen, Leute, wir müssen noch mal
ran. Hat der Satiriker als Präsident das denn geschafft und wie hat er es geschafft?
Ja, ist durch. Ich habe mich erstmal mit dem Hausmeistern verbündet. Das ist eine alte Erfahrung. Und mit den Leuten, die jemand, der da was zu sagen hat, hat sich mal verbeten, bei jemandem in der Buchhandlung oder was, dass sie mich duzen. Da habe ich gesagt, wie kommen Sie denn dazu, wenn ich mich mit dem duze? Das ist mein Problem. Das ist doch nicht Ihres. Also dieses komische Hierarchie. Ja. Also die Akademie ist natürlich auch eine Bürokratie. Und sie muss auch partiell eine Bürokratie sein. Also Gott sei Dank einen tollen Verwaltungsdirektor. Und dann hat man jede Woche, also ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, ich bin da 54 Tage gekommen im Jahr, nur Sitzungen. Mhm. Nur Sitzungen, was es da für Gremien gibt. Also ich war ja selber fasziniert nachher und sagen, was haben wir denn jetzt wieder? Was für Ausschüsse und alles. Also ich wurde, und jemand hat mir gesagt, jetzt gönne ich dir mal, du, die dir immer auch die großen Worte schwingst über die Politik, dass du das mal mitmachst.
Auf den Nebenwegen.
Auf den Neben-, Zwischenstationen. Und aber noch mal Großes. Ich habe gesagt, erstmal hatten sie alle einen furchtbaren Schreck bekommen, die Mitarbeiter auch. Nicht alle, nie alle. Ich bin ja nur überzeugter Sozialdemokrat.
Haben Sie über...
Und verschweige das auch nie. Und dann dachten die, wie soll denn das gehen mit dem CDU-Hardliner, ja, wie er eingeschätzt wurde?
Das wäre meine Frage gewesen.
Bernd Neumann und der SPD-Mann, das kann doch uns nur schaden. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr versteht offenbar alle nichts von Politik.
Und Neumann galt als harter Hund in der CDU.
Als harter Hund, so war er verschrien am Anfang irgendwie. Keiner gab doch ein Pfifferling auf ihn. Auch zu Unrecht, wie sich dann rausgestellt hat. Und ich bin bei dem Antrittsbesuch, den man dann ja macht, zu ihm gegangen, habe gesagt, Herr Neumann, Sie wissen, dass ich bin Sozialdemokrat, ich wissen wohl, welcher Truppe Sie angehören. Ich glaube, wir können nur gut zusammenarbeiten, wenn wir schlau sind. Da hat er in der Welt jemand uns beide ein bisschen angezählt, indem er geschrieben hatte, was sind das für Zeiten, in denen jetzt schon Auslaufmodelle, hatte der ein bisschen umgedreht, zu Präsidenten und Minister gewählt werden.
Ja, das war eine gute Atmosphäre ja schon
geschaffen. Eine wunderbare Basis, wir sind beide Auslaufmodelle, machen wir was draus. Ja. Und wir haben größtes Interesse, Herr Neumann, dass es Ihnen gut geht, da wir beide für die Kunst streiten. Und
Sie haben ihn ja auch sozusagen in eine Weichmachersphäre gegeben. Er hat sich ja wirklich sichtlich und hörbar verändert.
Er hat sich generell auch für die Filmemacher, die waren ja doch nachher des Lobes voll. Ja. Das ist doch ein Beweis, dass sich Menschen auch verändern kann. Gucken Sie doch einen Kretschmann an, da in Baden-Württemberg, der Grüne. Der ist doch ein Musterbeispiel für Resozialisierung. Ich kenne den noch von als KBW-Mann aus Heidelberg.
Das werden die Grünen anders.
Das war die übelste kommunistische Sekte, die es wirklich gab. Also Menschen verändern sich und man selber hoffentlich auch. Und von daher war das, er hat sich nie, das Ministerium hat sich nie eingemischt. Einmal gab es mal so einen kleinen Versuch, Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, wir sind autonom, wir bekommen zwar das Geld von Ihnen, aber wenn Sie bei uns da hineinregieren wollen, das geht nicht. Hat einen ganz zaghaften Versuch mal gegeben. Sie haben nie eine Erwartung gehabt, nicht mal eine Erwartung. Und das hätte man mit mir auch nicht machen können. Das wussten sie auch. Und deshalb, wir sind fair miteinander umgegangen. Ich glaube auch, das schöne Wort Respekt, was neuerdings so hoch im Kurs ist. Wir haben uns wechselseitig respektiert in unseren Rollen und versuchten, ja, das Beste daraus zu machen.
Wie ist das finanziell gelaufen? Die Akademie war finanziell am Boden.
Wir sind, das ist ja auch, das Tollste war ja, als ich da also gewählt worden war gerade, kam der Verwaltungsdirektor an und sagte, Herr Stecke, wir müssen Ihnen was mitteilen, unser Haushalt wurde gesperrt. Und ich sage, wieso ist das denn? Offenbar war da den auch Leuten nicht recht, dass ich da nun da, wie sagt man, ans Ruder gekommen war. Und zwar der Grund war, wir hatten keine Honorarordnung. Die hatten wir aber schon seit 300 Jahren nicht. Und wir waren sogar dabei, eine zu schaffen. Und dann wieder, wie gesagt, wer ist denn das, der das anordnet? Ja, das ist der Herr Kampeter vom Haushaltsausschuss, ist dann der Chef. Und dann sagt der Herr Kampeter, was ist der für eine Partei? Ja, der ist CDU. Und dann, ich sage, ist doch alles bei uns so ein bisschen paritätisch. Wer ist denn dann von der SPD im ähnlichen Range? Ja, das ist die Petra Merkel. Und na, dann rufe ich doch mal die Petra an und sage, Petra, du kennst doch den sicher, den Kampeter. Lass uns doch da mal bitte zusammen hingehen. Da saß man dann auf dem Sofa. Na, Herr Kampeter, Sie wollen doch nicht im Ernst uns den Haushalt sperren, wenn wir am Freitag, es war Dienstag, wenn wir am Freitag diese Ordnung da beschließen. Na, da ein bisschen rumgemagert. Heute tut sich mich mit ihm. Also, ich bin jemand, der hart in der Sache ist, aber auch, ich habe meine diplomatischen Fähigkeiten auch dort geübt.
Also Diplomatie kann auch in der Administration nicht schaden.
Ja, ist irgendwie noch, da gibt es doch Leute. Ich war in einem Kämpfe natürlich als alter Sozialdemokrat bin für den Kündigungsschutz. Da habe ich bei dem einen oder anderen doch mal dann gedacht, also wäre doch mal schön, wenn man mal dem sagen könnte, Junge, also such dir doch bitte was anderes. Was machst du eigentlich hier? Du hast 300 Überstunden. Wofür? Was machst du? Wir haben eine Fürsorgepflicht. Ich war Chef von 150 Leuten. Ich war mit allem letztlich haftbar gegenüber dem Bundesrechnungshof. Na und dann, ich hätte sogar lauter Abmahnung, ich hätte Leute entlassen können. Irgendwie. Aber dann ist man natürlich wieder der Sozialdemokrat. Aber nochmal, Sozialdemokraten werden immer nur geholt, das ist meine Erfahrung, in scheinbar ausweglosen Situationen. Wir sind so eine Art Red Adairs. Wenn es irgendwo, das brennt schon, das Haus, dann sagt man jetzt, also da gibt es doch Leute, wir nennen das Feuerwehr und die holen wir dann. Und wehe dem sie, und das, da sind wir auch erpressbar. Okay. Also wir sind mit dem Begriff Verantwortung erpressbar. Das macht uns, ich behaupte mal, mich machen das die anderen sympathisch, aber für andere ist das Schwäche. Und da immer die Balance zu finden, zu sagen, das ist gut für die Menschen, wie es immer so schön heißt, die Menschen da draußen, weiß ich mal, wer das ist, da draußen. Die meisten hocken ja auf dem Sofa, vom Fernseher, wenn sie abends so ihre Ruhe haben wollen, auch das Recht haben auf Ruhe. Ich bin jemand, der nicht locker lässt. Schauen wir so mit ganz altmodischen Begriffen. Und noch eine schöne Geschichte zu Heinrich Böll. Mit Beuys zusammen haben wir mal eine freie Schule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung gegründet, in Gründung. Und dann haben wir den Heinrich Böll gefragt, na sag mal Heinrich, was möchtest du denn machen bei dieser Schule? Und dann dieser Wunderbare, der hatte diesen rheinischen, herrlichen, weiche Stimme und sagte, ja, ich würde gern ein Seminar für Höflichkeit machen. Aber wir haben uns alle ein bisschen angeguckt damals. Für Höflichkeit? Ja, ein Seminar für Höflichkeit. Sie glauben gar nicht, wie oft ich heute an Heinrich Böll denke, wenn es wieder mal um fehlende Höflichkeit geht. Also dieses Miteinander. Wir reden da immer vom Miteinander. Und diese Brutalität, die teilweise bei uns eingezogen wird. Nochmal das, Feuerwehrleute, Hilfskräfte, die als Ärzte hinzugezogen werden, bei Unfällen bedroht werden. Ist doch ein unerträglicher Zustand. Und wer da also meint, naja, das ist eben so. Nein, da muss man was machen. Und als Politik gefragt, ich verteidige Politik. Ich habe großen Respekt vor jedem, der sich einem Amt, einer Wahl stellt. an dem sie alles abladen, die netten, lieben Mitmenschen. Alles, was irgendwo schief läuft. Nie zu sagen, ja, da können wir doch selber mal vielleicht was ändern, sondern immer ist der schuld. Die sind immer alle schuld. Mhm. Nein, ich verteidige sie, habe aber auch, wenn da Stinkstiefel drunter sind, natürlich. Ich war ein sehr aktiver Kämpfer gegen Franz Josef Strauß, weil ich nicht wollte, dass er Bundeskanzler wird.
Herr Steck, wir sind am Ende unserer langen Nacht. Wir haben noch eine sehr schöne Aufzeichnung von Ihnen, die heißt Denke ich an Deutschland, ist aus einer Sendereihe des Deutschlandfunks. Die werden wir jetzt zum Schluss hören und die fasst eigentlich alles nochmal das zusammen, was Sie in diesen 3 Stunden gesagt haben.
Und ich nehme das Versprechen mit, dass wir doch mal an eine 10-Stunden-Sendung denken.
Das ist ein Wort, ein Ehrenwort.
Denke ich an Deutschland in der Nacht, der liebe Heine hat gesagt, bin ich um den Schlaf gebracht. Das ist eine Altersfrage, wann man nicht mehr gut schlafen kann. Aber ich habe mich immer mit Deutschland beschäftigt. Das ist keine Besonderheit. Es wird viele geben, die an Deutschland sich abarbeiten. Ich habe aber nie Probleme eigentlich gehabt, Deutscher zu sein.
In den letzten Jahren sind die Gruben abgesoffen. Die Tagebaue, zwischen denen die Betonbahn verläuft. Das Becken mit der Kohlentrübe ist vollgelaufen, ein fettig schwarzer See. Damals, wann, vor 3 oder vor 5 Jahren, sah man noch den Boden, die Birken und Sträucher, die nun längst ertrunken sind. Merkwürdig, wie man sein Herz an diese öde Landschaft gehängt hat, an diese unmögliche Stadt, an die Leute.
Es gibt ja viele Leute, die meinen, sie müssten sich immer irgendwie entschuldigen dafür, dass sie Deutsche sind. So ging es mir nie. Im Gegenteil, ich habe das relativ offen immer vertreten, wenn man im Ausland war. Das war seinerzeit noch, wann bin ich aus der DDR gekommen, 1956. Wurde einem doch von mancher Seite geraten, lass mal nicht so schnell erkennen, dass du ein Deutscher bist. Da habe ich gedacht, wieso eigentlich? Ich bin nicht verantwortlich. Vielleicht wäre ich genauso ein Opfer der Nazis geworden, so wie ich nun mal eingestellt bin. Und deshalb war das kein Problem. Aber ich kenne viele Leute, die sich sehr, sehr schwer tun mit ihrem Deutschtum. Ich glaube nicht übrigens, dass die Deutschen besonders anfällig seien für rechtsradikale Tendenzen. Wenn sie sich in Europa umschauen, das haben sie in allen Ländern mal mehr, mal weniger. Aber wir haben nun mal diese Geschichte. Wir haben eine besondere Verpflichtung aufgrund unserer besonderen Geschichte. Das ist das Problem, was wir haben. Verdrängen hilft da niemals. Deshalb haben wir nur wieder die Erfahrung der Geschichte. Das hat alles klein angefangen. Und es sind immer Verhältnisse denkbar, wo plötzlich auf einmal die kurze Antwort auf schwierige Probleme, die Parole in Gefahr gerät, stärker zu sein als das schwierige, langwierige Argument.
Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch. Die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang. Das Wort, ich liebe dich. Es war ein Traum.
Ich möchte nie in die Rolle kommen, Deutschland verlassen zu müssen. Verlassen können, das ist eine ganz andere Frage. Ich möchte nie in eine Situation geraten, zu sagen, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als ein Flüchtling zu werden. Ich bin mal aus Ostdeutschland nach Westdeutschland geflüchtet, das reicht mir. Aber ich möchte deshalb, dass wir ein Deutschland behalten. Und deshalb engagiere ich mich auch so bis zum heutigen Tage dafür, dass wir eine stabile Demokratie behalten, dass wir auch mit solchen Leuten fertig werden, die meinen, sie müssen Rudolf Hess noch preisen und weiß der Teufel wen alles. Aber dass wir ein Gefahrenbewusstsein dafür behalten, dass es ein schleichender Prozess ist. Also da gibt es viele, viele Felder. Und es ist ja nicht bloß der Rechtsradikale, der da jetzt mit der Glatze nun irgendwo auf die Pauke haut, sondern es ist das Kleinbürgertum, was immer ein bisschen gefährdet ist.
Lange lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lustmutter nennen. Und dir schenken ein kunstlos Lied, du der Vaterlandsstädte, ländlich schönste, so viel ich sah.
Also ich habe ja nur die Erfahrung gemacht, einmal aus Ostdeutschland, Bitterfeld, einer sehr harten Industriestadt. Damals bin ich geflüchtet in das romantische Heidelberg, völliger Gegensatz, und arbeite, lebe jetzt zum Teil in Berlin. Also wirklich drei Kontraste. Ich habe mich in Bitterfeld wohlgefühlt, das war meine Jugend. Die hat mich sehr gestärkt, diese Auseinandersetzung mit dieser harten Umgebung. Ich fühle mich in Heidelberg wohl, weil ich da die Natur auch sehr nahe habe. Und bin jetzt halb in Berlin zu Hause, weil Berlin nun mal die Großstadt ist, die viele, viele Angebote macht, die ich leider gar nicht alle wahrnehmen kann. Aber es ist natürlich auch ein Arbeitsplatz jetzt hier. Also ich brauche die Distanz übrigens. Ich fahre jede Woche hin und her. Und ich bin immer ganz fröhlich, wenn ich in Berlin in den ICE steige. Und wenn ich in Heidelberg ankomme, dann finde ich zwar da Berge von Arbeit, aber bin da froh. Und dann geht es wieder drei Tage später nach Berlin und freue mich, wenn ich hier ankomme. Ich fühle mich wohl in Deutschland. Nochmal, ich kämpfe dafür, dass wir ein System behalten, was mich erträgt. Ich bin ein überzeugter Bürger, der aber auch daraus ableitet, dass er eine Verpflichtung hat.
Ja, Herr Steck, es bleibt mir nicht mehr, als Ihnen sehr, sehr herzlich zu danken, dass Sie uns diese 3 Stunden zur Verfügung gestanden haben und aus Teilen, sagen wir mal, Ihres sehr abwechslungsreichen Lebens zu erzählen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden Ihnen sehr dankbar sein, tiefe Einblicke auch in das Ost-West-Verhältnis in der Personifikation von Klaus Steck zu finden. Nochmals herzlichen Dank an Sie und alles Gute.
Der Dank natürlich von mir zurück. Als Nachtmensch hoffe ich, dass ein paar Leute ihre schlaflosen Nächte etwas aktiver verbringen können.
Den nehmen wir ihre Willen immer im Tessin. Danke.
Ich danke auch.
Meine Damen und Herren, das war die lange Nacht. Nichts ist erledigt mit dem Volljuristen, Grafiker, Verleger, Designer und ehemaligen Präsidenten der Akademie der Künste, Professor Klaus Steck. Technik Christoph Richter, Redaktion und Regie Monika Künzel. Durch die lange Nacht begleiteten sie Klaus Steck und Rainer Burchardt.